Es gab gerade im Vorgebet noch einen prophetischen Eindruck, den ich gerne noch weitergeben wollte, weil ich glaube, dass der doch in einige Lebenssituationen hier passt. Zwar war das zweigeteilt, das erste war ein Bibelwort, nämlich in Liebe ertragen. Und das geht ganz heiß, dass, dann, dass wir einander in Liebe ertragen sollen. Und der zweite Teil war dann, dass Gott hier ist oder so Ströme des Gottes oder des Heiligen Geistes. Ich weiß genau, nicht mehr genau die Formulierung. Und ich glaube, dass das für einige schon interessant ist und wir würden gleich gern für euch beten, wenn du so jemand bist, du bist in so einer Situation, wo du gerade ertragen musst, wo es nicht optimal ist, wo du Schwierigkeiten mit irgendwelchen Menschen in deiner Gegend hast und es ist auch nicht abzusehen, dass sich das bald ändern wird, dann lass doch bitte mal den Thomas oder die Sandra für dich beten, dass du das nicht nur einfach erträgst, sondern dass du es in Liebe erträgst und dass dir Gott auf einmal begegnet mit einer übernatürlichen Liebe für diese Person und dass es gar nicht mehr schwierig ist, in der Situation drin zu bleiben und mit den Menschen klarzukommen, sondern dass es einfach wird, weil einfach eine göttliche Liebe da ist. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das funktioniert. Wir haben einen großen Gott und der rettet uns nicht immer aus Situationen raus, sondern manchmal auch in Situationen, dass wir drinbleiben und da weiter ein Zeugnis sein können. Aber das kann auch durchaus sein, dass es dir damit viel, viel einfacher macht, als du es jetzt derzeit hast. Also verpasse auf keinen Fall deine Chance. Hier sind Beter und die beten super gerne für dich. Ich vermute mal, dass Judith, die hat das gerade mit den Zeugnissen gesagt, auch gerne noch für dich betet, auch wenn die keine Schicht hat heute. Aber das ist ja egal. Wir haben ja nicht nur den Heiligen Geist, wenn wir gerade Gebetsschichten haben. Hoffe ich. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe nämlich gerade zwei Predigten im Kopf. Die eine habe ich vorbereitet für heute Abend und hatte dann aber das Gefühl, dass ich sie nicht halten soll. Und die zweite habe ich nicht vorbereitet und von der habe ich das Gefühl, dass ich sie doch halten soll. Und naja, das ist so... Die kleinen lustigen Sachen, die ja immer wieder passieren, wenn man mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Und das macht nichts. Ich mag das total. Und ich habe auch ein sehr gutes Gefühl dabei, weil nämlich ich auch eine Bibelstelle habe, die sehr gut zu dem passt, was Judith gerade über Zeugnisse sagte. Über Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, Kraft des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe von sich aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so ist es auch mit euch, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der ist schon weggeworfen wie die Rebe und ist verdorrt. Solche sammelt man und wirft sie ins Feuer zum Verbrennen. Wenn ihr aber in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, so mögt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Denn dadurch, dass ihr viel Frucht bringt, wird mein Vater verherrlicht und ihr werdet meine Jünger sein. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Wer von euch hat das Johannesevangelium schon mal komplett gelesen? Es ist eigentlich egal, ob ihr aufzeigt oder nicht, weil ich sowieso nichts sehe. Aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt die allermeisten gewesen sind, die hier sind, dass ihr auch aufgezeigt habt. Dann ist es euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass Johannes ganz oft sehr komische Geschichten erzählt über Predigten von Jesus. In den anderen drei Evangelien ist das, was Jesus sagt, immer total einfach zu verstehen und er hält sehr logische Predigten und ich habe immer so das Gefühl, dass so eine Bergpredigt oder Lukas, die Predigt auf dem Feld, dass das so Predigten sind, wo jeder nachher genickt hat und gesagt hat, jawohl, habe ich verstanden. Aber im Johannes sind die komischen Predigten von Jesus. Und das sind ganz oft Predigten, die super prophetisch sind, wo Jesus über eine Zeit redet, in der er schon gekreuzigt aufgestanden ist und der Heilige Geist an Pfingsten schon gekommen ist und die Jünger schon anfangen, Gemeinde zu bauen. Und wo ich eigentlich davon ausgehen würde, dass von den Leuten, die zugehört haben, kaum einer verstanden hat, was Jesus eigentlich da gesagt hat. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Johannes 7, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Ströme werden, Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und da heißt es dann auch nachher noch, dass die Jünger das nachher erst verstanden haben, als der Heilige Geist gekommen ist. Da haben sie erst verstanden, dass Jesus vom Heiligen Geist geredet hat. Aber bis dahin kannten sie das noch gar nicht, hatten zwar schon so Berührungen mit Gott, aber wussten nicht, wie das ist, wenn man vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und konnten eigentlich mit dem, was Jesus da gesagt hat, nicht viel anfangen. Oder dann andere große Stelle, ich weiß nicht mehr genau, wo das ist, vielleicht auch in Johannes 15 oder 16, da hält Jesus eine Predigt über das Abendmahl und über Errettung. Und er sagt, wenn ihr nicht mein Leib esst und mein Blut trinkt, dann wird nichts aus der Ewigkeit. Und die Leute waren entsetzt. Die haben gesagt, dass da jemand über Kannibalismus mit ihnen redet. Und die haben gesagt, er meinte das irgendwie wörtlich. Und es heißt, dass an diesem Tag, ich glaube, 5000 Leute Jesus verlassen haben. Also er hält eine Predigt, die für uns total logisch ist. Wenn wir das heute lesen, dann sagen wir, ja klar, Abendmahl. Aber er hat es halt gepredigt zu einer Zeit, wo er noch gelebt hat, wo es bis zum Abendmahl noch lange hin war, wo es eigentlich nicht möglich war, symbolisch sein Blut zu trinken oder sein Fleisch zu essen und wo die Menschen, die da waren, eigentlich keine andere Möglichkeiten hatten, als das, was Jesus gesagt hat, völlig misszuverstehen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum Jesus das gemacht hat, aber im Johannesevangelium ist das fast in jedem Kapitel. Immer wenn Jesus irgendwo was gepredigt hat, dann war dieser Aspekt da drin, dass man es vom Verstand her nicht nachvollziehen konnte, was Jesus eigentlich sagen wollte. Und ich glaube, dass diese Predigt in Johannes 15, die ich gerade vorgelesen habe, auch absolut da reinpasst. Und dass keiner damals verstehen konnte, was Jesus mit den Worten gemeint hat, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann werdet ihr große Frucht bringen. Für uns heute ist das klar. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in ihm und wir bleiben durch Gebet und Hingabe und Bibellesen und indem wir uns um den Herrn drehen und treu sind in dem, was er uns aufgetragen hat, darin bleiben wir in ihm. Und wenn diese Kombination da ist, dann kann es gar nicht anders sein, als dass wir eine geistliche Frucht bringen. Und das kann alles Mögliche sein, das kann von der Frucht des Geistes im Galaterbrief bis hin zu mehr Bekehrungen, mehr Heilungen, mehr Prophetisches, mehr irgendwie von Gott spüren, kann das die ganze Bandbreite sein. Und ich glaube, dass es sogar irgendwie heißen kann, dass Dinge im Leben auf einmal gut gelingen, die sonst überhaupt nicht gut gelungen wären, weil einfach Gott an unserer Seite ist und Jesus in uns drin ist. Aber die Menschen, die das damals gehört haben, für die muss das ein riesengroßes Fragezeichen gewesen sein. Und ich vermute, dass die allermeisten von denen nach Hause gegangen sind und sich gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was dieser Jesus heute gepredigt hat. Und eigentlich ist es ja immer schön bei dem, da sind immer die ganzen übernatürlichen Sachen und er predigt so schön vom Reich Gottes und Kranke werden geheilt und jeder hat schon einen in der Familie, der geheilt worden ist auf irgendeiner Jesus-Christus-Evangelisation. Aber irgendwie heute hat er wieder so komisches Zeug gepredigt und man weiß auch echt nicht, da steckst du wirklich nicht drin, mal bist du in Gottesdienst da und es ist total super und man versteht alles und er legt das Alte Testament aus und mal bist du in so einem Gottesdienst und da redet er über Sachen, die sind total verwirrt und man kann einfach nicht begreifen, was diese Mensch damit sagen möchte. Und ich möchte mal behaupten, und das ist nicht mal gewagt, sondern das stützt sich auf sehr viel Erfahrung, dass es für uns heute noch ganz genau das Gleiche ist. Dass es Dinge gibt, die wir von Jesus super gut verstehen, dass es Dinge gibt, die Gott uns sagt, die völlig klar sind, wo nichts dran zu rütteln ist, was einfach nachzuvollziehen ist. Und dass es auch immer wieder Dinge gibt, wenn wir mit Gott unterwegs sind, die wir nicht verstehen können. Wo Gott uns irgendetwas sagt, das vielleicht prophetisch auf eine Zeit hinweist, die erst in 10 Jahren kommen wird. Und wir nicht verstehen, warum er gerade das jetzt zu uns sagt. Oder dass es immer wieder passiert, dass irgendetwas passiert, wo unser Verstand gegen rebelliert oder dass das Reich Gottes auf eine Weise kommt, dass man es nicht mehr nachvollziehen kann und dass man vom Verstand her sagt, das kann gar nicht Gott sein, das kann nicht irgendwie Jesus-mäßig sein und in Wirklichkeit ist es doch Gott, der bloß uns auf einer Ebene begegnen möchte, die mit unserem Verstand nichts mehr zu tun hat. Ich denke mal, ihr wisst das, wenn ihr regelmäßig hier seid, auf jeden Fall, Ich bin ein riesengroßer Freund von Kirchengeschichte und speziell so von Erweckungsgeschichte. Da lese ich immer ganz, ganz viel darüber, wie das früher gewesen ist, wenn Gottes Geist mal so richtig ausgegossen worden ist und ganze Landstriche Jesus kennengelernt haben und ganz viel Übernatürliches passiert ist. Und was mir lange Zeit nicht aufgefallen ist, ist, dass eigentlich in jeder größeren Erweckung, die Gott geschenkt hat, es Dinge gegeben hat, die für den Verstand in der Zeit so anstößig waren, dass es immer leicht gewesen ist, das, was Gott getan hat, abzulehnen und man immer gute Vernunftsgründe dafür hatte, obwohl es Gott war. Gab mal so eine Frau zum Beispiel in Amerika in den 20er Jahren, Amy Semple McPherson oder McPherson, ich weiß leider nicht, wie man sie ausspricht, die unheimlich heftig mit dem Heiligen Geist unterwegs war und die als Frau in den 20er Jahren, wo man normalerweise auf keinen Fall als Frau überhaupt nur predigen durfte, Hallen gefüllt hat mit 20.000, 25.000 Leuten und eine große Gemeinde aufgebaut hat nach einer ganzen Denomination, die gibt's heute noch, die Four Square Gospel Churches. Und die Frau, wenn du das liest, dann klingt das alles total gut. Aber wenn du da mal so ein bisschen weiter reingehst, dann liest du so Geschichten, dass sie mit einer Harley auf die Bühne gefahren ist. Und das war natürlich echt schon total abgefahren. Also nicht nur, dass sie als Frau gepredigt hat, nein, sie kommt auch noch auf einer Harley Davidson auf die Bühne geknattert. Und ich glaube, das wäre heute für die meisten Christen schon echt eine Herausforderung. Also ihr würdet wahrscheinlich damit klarkommen, aber ich glaube, wenn wir jetzt normale, traditionelle Gemeinde wären und ich fahre da jetzt irgendwie mit meiner Harley, die ich nicht habe, da in den Bühnenaufgang rein und es ist hier tierisch laut, also ich glaube, da würden die meisten Leute würden sagen, hey, das kann nicht Gott sein, das kann nicht irgendwie Jesus-mäßig sein und der Typ ist total komisch. Und trotzdem, irgendwie war das, was diese Frau gemacht hat, vollkommen Jesus-mäßig. Oder ich habe ein Buch gelesen von John Wimber, der Typ hat die Vineyard-Gemeinden gegründet, ist noch gar nicht so lange tot. Und er hat erzählt, wie er so an das Übernatürliche rangeführt worden ist. Und dass er in den 70er Jahren gab es Catherine Kuhlman, die hat auch riesengroße Veranstaltungen gehabt in den USA. Und er hat geschrieben, dass er das total abstoßend fand. Und er hat es manchmal im Fernsehen gesehen und hat gesagt, die Frau wäre so überkandidelt gewesen, dass er auf keinen Fall geglaubt hätte, dass das irgendwas Jesusmäßiges war. Und ich hatte nur ihre Bücher gelesen bis dahin und dachte, die Frau ist total koscher. Und dann habe ich mir auf YouTube ein paar Videos von ihr angeguckt und dachte, Heiland, das kann doch nicht wahr sein. Also sie hatte immer so ganz wallende, lange, weiße Gewänder an und hatte Trompetenärmel, das ist zum Glück aus der Mode gekommen, also Trompetenärmel sind so Dinger, die reichen fast bis zum Boden runter, die Ärmel. Also hier so wie so eine Schlaghose, nur dass man sie halt oben rum trägt, so ganz grob. Und sie hat halt diese weißen Gewänder mit Trompetenärmeln, die ungelogen bis fast zum Boden reichten und schwebte dann immer auch mit einer Dreiviertelstunde Verspätung wie so ein Geist auf die Bühne, auch mit ganz komischem Licht und dann kommt sie so und redet mit einer total merkwürdigen Stimme, also auch irgendwie so total hoch und so ein bisschen verstellt und eine ganz komische Aussprache. Und da habe ich auch gedacht, mein Güte, gruselig, das ist eher wie so ein Horror-Märchen-Hörspiel oder sonst irgendwas. Und trotzdem hat Gott unheimlich durch die Frau gewirkt und es sind so viele übernatürlichen Sachen passiert, gerade Heilungen und sie hatte halt auch so diese üblichen Phänomene, ne? Wenn sie sonntags irgendwo gesprochen hat und wir dann war am Freitag und wir schon die Polizei angerufen, weil der ganze Verkehr stillgestanden hat, weil so viele Leute in die Halle wollten und wir das einfach halt die ganze Stadt zugestanden hat und Menschen gekämpft haben da schon fast eine Woche vorher, um eine Möglichkeit zu haben, noch in die Halle reinzukommen, ne? Also definitiv, ey, super viel von Jesus und trotzdem immer so dieses Element da dran, dass der Verstand sich total daran reiben kann und dass man vom Verstand her sagen kann, das kann nicht Gott sein und man vom Verstand her gute Gründe hat, das abzulehnen, was Gott da gerade tut. Und ich meine, dass es auch einen guten Grund dafür gibt, dass Gott das nicht nur zufällig macht und dass Jesus das auch nicht nur aus bösem Willen gemacht hat oder weil er dachte, ja, wir haben so viele Nachfolger jetzt und wäre gar nicht schlecht, irgendwie werde heute Abend eine Predigt halten und dann haben wir 5.000 Leute weniger und dann wird das auch viel entspannter hier in der Gemeinde. Ich glaube nicht, dass das so der Grund dafür war, sondern ich glaube, dass es einfach Bereiche in uns gibt, in uns Menschen gibt, an die man nur rankommt, wenn man sich nicht nur vom Verstand leiten lässt. Und dass es etwas in uns gibt, was Gott erreichen will und was er berühren möchte, was er nicht erreichen und berühren kann, wenn wir zu sehr auf den Verstand fixiert sind und wenn es uns zu sehr darum geht, das zu verstehen, kognitiv nachvollziehen zu können, zu begreifen, was Gott gerade tut. In Philippa ist davon die Rede, dass es einen Frieden gibt, der allen Verstand übersteigt. Und ich hoffe, dass ihr den kennengelernt habt. Das ist was total Wunderbares. Das heißt, dass alle deine Umstände total schlecht sind und dein Verstand dir sagt, du musst dich jetzt wirklich schlecht fühlen. Du musst dich jetzt echt schlecht fühlen. Denn so wie deine Umstände jetzt sind, ist es ganz übel. Und trotzdem hast du den Frieden da. Und trotzdem bist du völlig ruhig in Christus und weißt, dass Gott immer noch die Kontrolle über dein Leben hat und machst dir keine Sorgen und bist total innerlich ruhig und frei von diesen Umständen. Und es geht weit über das hinaus, was dein Verstand jemals begreifen könnte, und es hat mit dem Verstand nichts mehr zu tun. Und ich meine, dass Gott eben manchmal diese Sachen tut und dass Jesus manchmal auf diese Weise gepredigt hat. Und dass Gott uns vielleicht manchmal komische Dinge sagt, weil er möchte, dass wir es lernen, ihn auf einer Ebene zu verstehen, die nicht mehr vom Verstand kontrollierbar ist, wo wir nicht mehr sagen können, dass wir es in der Hand haben, sondern wo Gott die Möglichkeit hat, tiefer in uns reinzugreifen, als wir das uns vorher hätten vorstellen können. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum gerade Johannes diese Geschichten aufgeschrieben hat. Den haben offenbar nicht so die klaren Sachen interessiert. Er hat nicht irgendwie noch einen Bericht von der Bergpredigt gegeben, sondern Johannes hat sich auf die Sachen konzentriert, die schwierig zu verstehen waren. Und ich glaube, dass das was mit seiner Persönlichkeit zu tun hat. Ich habe ja zwei Lieblingsjünger, je nachdem, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Also die beiden kämpfen immer so um den ersten Platz in meinem Herzen. Und es gibt so Phasen, wo ich sage, Petrus, das ist der Lieblingsjünger. Der Typ, der aus dem Boot aussteigt und der immer das Übernatürliche sehen will, der eine große Klappe hat, so wäre ich auch gerne manchmal, nicht irgendwie so zurückhaltend, wie ich halt bin, den finde ich super. Und dann gibt es so diese anderen Phasen, wo ich sage, Johannes, das ist mein Lieblingsjünger. Der Typ, der beim letzten Abendmahl seinen Kopf an Jesu Brust hatte und auf den Herzschlag Gottes in Jesu Brust gehört hat. Der Typ, der namentlich in seinem Evangelium überhaupt nicht auftaucht. Der Typ, der mit die tiefsten Sachen geredet hat über Liebe und Gotteserkenntnis, die überhaupt in der Bibel zu finden sind. Das ist so der, den ich gerne als meinen Lieblingsjünger nehme und wo ich auch gerne wäre wie er. Denke ich mir manchmal so, wenn ich groß bin, möchte ich sein wie Johannes. Und im Moment bin ich wieder in so einer Johannes-Phase und ich denke mir, das Schönste, was es gibt und das Kostbarste ist es, zu Füßen Jesu zu sitzen und mit ihm durchs Leben zu gehen und zu hören, was er mir zu sagen hat und nach Möglichkeit nicht von ihm zu weichen und ganz viel von seiner Gegenwart zu haben. Und ich meine, dass es Menschen wie Johannes leichter fällt, Gott noch wahrzunehmen, wenn es über den Verstand hinausgeht, als Menschen wie Petrus und wahrscheinlich auch den anderen Jüngern. Und dass deswegen Johannes diese Geschichten aufgeschrieben hat, weil er einen besonderen Zugang dazu hatte. Er hatte schon so eine grundsätzliche Liebe zu Jesus. Er war schon jemand, dem es nur darum ging, in dieser Gegenwart seines Meisters zu sein. Und ich glaube, er hat sich nicht so sehr daran aufgehalten, wenn Jesus irgendwelche komischen Sachen gesagt hat. Ich glaube eher, dass Johannes so ein Typ war, der sagte, Blut essen, Fleisch trinken, ist doppelt unmöglich, aber macht auch nichts. Hauptsache, ich kann beim Meister bleiben. Ströme lebendigen Wassers aus meinem Bauch, keine Ahnung, habe ich noch nicht erlebt, aber ich liebe meinen Meister, ich bleibe bei Jesus. Frucht bringen, indem ich in ihm bleibe und er in mir, kann ich mir nicht vorstellen, wie das geht, ist aber auch egal, ich liebe Jesus und mir geht es nicht darum, dass ich es verstehe, sondern mir geht es darum, dass Gott in meinem Herzen ist und dass dieser Gott mir wirklich nahe ist. Und ich möchte euch einfach mal ans Herz legen, darüber mal nachzudenken und zu beten. Ich bin ja selber ein Verstandestyp und ich habe es echt manchmal ganz schön schwer irgendwie mit Dingen, die ich nicht verstehe. Aber ich habe vor ein paar Jahren mal ganz bewusst irgendwie mein Recht gegeben, alles zu verstehen und habe Jesus das gesagt, hey, mir ist egal, ob es in meinen Kopf hineinpasst oder nicht. Ich möchte gerne Sachen mit dem Herzen ergreifen können, wo mein Kopf irgendwie noch lange nicht hinterherkommt. Und ich möchte euch einfach mal bitten, darüber nachzudenken, wie das bei euch ist. Ob ihr Menschen seid, die immer eine verstandesmäßige Lösung brauchen. Die immer die Antwort darauf brauchen, warum ist das jetzt gerade passiert und warum ist das andere nicht passiert. die im Verstand irgendwie daran verzweifeln können, dass Dinge in ihrem Leben vielleicht nicht so gut funktionieren, die manchmal kurz davor stehen, den Glauben zu verlieren, weil irgendetwas nicht in ihren Verstand reinpasst, die nicht damit leben können, dass sie nicht wissen, ob die Evolutionstheorie vielleicht doch stimmt und irgendwelche anderen wissenschaftlichen Dinge sie immer wieder irgendwie durcheinander bringen. Hey, wenn das bei dir so ist, dann denk doch mal darüber nach, ob es nicht gut wäre, Jesus dein Recht abzugeben, alles zu verstehen und zu kapieren, was in deinem Leben läuft und was er in deinem Leben tut. Und ich meine, dass es sich viel, viel einfacher lebt dann. Und ich rede nicht davon, Verstand auszuschalten, das ist völliger Blödsinn, Gott hat uns mit einem Verstand geschaffen. Aber es gibt einfach Situationen im Leben, wo wir verstehen, und es gibt Situationen im Leben, wo es darum geht, zu glauben, Jesus treu zu bleiben, in der Liebe zu bleiben, auch wenn man nichts versteht. Und es ist super, wenn man beides auseinanderhalten kann und wenn man nicht dann denkt, wenn man glauben sollte und dann glaubt, wenn man denken sollte. Es ist gut, wenn man beides... Ja, ich bin mir auch gerade so ein, das ist ja voll lustig. Also es gibt ja tatsächlich auch Leute, die glauben dann lieber, wenn sie denken sollten. Und das ist so die klassische Situation, wenn man nicht gelernt hat und am nächsten Tag die Prüfung hat. Und dann auf einmal fängt man richtig an zu beten und glaubt irgendwie dafür, dass Gott ja auch, wie wir wissen, übernatürlich downloaden kann auf unsere Festplatte. Und das ist total falsch. Also in solchen Situationen ist es dran zu denken und zu lernen und zu arbeiten und die Sachen nochmal durchzugehen. Aber es gibt eben auch Situationen, wo es dran ist zu glauben und wo du mit deinem Denken nicht wirklich weiterkommst. Jetzt sagt Jesus in Johannes 15, dass wir eine reiche Frucht bringen können, wenn wir in ihm bleiben und er in uns. Und er sagt was total Radikales, nämlich er sagt, außerhalb von mir könnt ihr eigentlich keine Frucht bringen. Und ich weiß nicht, ob euch sowas genauso herausfordert wie mich. Ich frage mich dann immer, wirklich nicht? Geht das nicht auch ohne, dass Jesus in mir ist? Geht das nicht auch ohne, wie dass ich bete? Kann ich nicht auch ohne Jesus vernünftige Sachen machen? Und kann ich nicht auch ohne Jesus Frucht bringen? Und es ist tatsächlich so, dass komischerweise, je länger ich mit Jesus gelebt habe, umso mehr geht das Gefühl verloren, völlig von ihm abhängig zu sein. Als ich mich bekehrt habe vor 16 Jahren, war ich hundertprozentig felsenfest davon überzeugt, dass ich mein Leben nicht auf die Reihe kriegen werde. Und war ganz sicher, irgendwie, dass alles, was ich bisher geschafft habe, dass es genau das war, irgendwie, was ich mit meinem Leben machen kann. Nämlich kein Schulabschluss, Drogen nehmen, das ist alles, was ich hinkriege. Und Jesus war damals meine einzige Chance. Und ich wusste, wenn ich irgend noch eine Chance habe im Leben, dann will ich Jesus ergreifen und dann kann er das machen. Aber ich selber kann es nicht mehr. Und das Blöde ist, irgendwie, je mehr Jesus dann in mir geheilt hat, und je mehr ich frei geworden bin von irgendwelchen Sachen und mein Denken sich geändert hat und mein Leben in immer bessere Bahnen gekommen ist und ich dann eine Ausbildung auch anfangen konnte und irgendwann geheiratet habe, umso mehr irgendwie ging eigentlich so dieses Gefühl verloren, abhängig zu sein von Jesus, und schlicht sich wieder dieses andere Gefühl ein, ich kann verschiedene Sachen ohne weiteres aus mir selbst heraus tun. Und ich glaube, dass sich bei uns Christen so eine Teilung einschleicht. Nämlich, dass wir das Leben einteilen in Dinge, die wir machen können und in Dinge, die Gott machen kann und in denen wir völlig von Gott abhängig sind. Und wenn man Apostelgeschichte liest und dieses Ganze mit Prophezeien und Heilen und so, dann ist das so der Bereich, wo man sagt, ja, das kann nur Gott. Da bin ich total auf ihn angewiesen. Aber die ganzen anderen Bereiche meines Lebens, die kriege ich auch super selber auf die Reihe. Ich brauche nicht viel beten, um mit meinen Beziehungen glücklich zu sein. Ich brauche nicht viel Gegenwart des Heiligen Geistes, um auf der Arbeit klarzukommen. Und dieses ganze praktische Leben, irgendwie, da brauche ich eigentlich keinen Gott. Und ich möchte mal sagen, dass ich den Gedanken total blöd finde und dass es mir total peinlich ist, dass ich manchmal selber darauf reinfalle. Und dass ich nicht möchte, dass mein Leben unterteilt ist in Dinge, die ich mit Gott mache und von ihm abhängig bin, und in Dinge, die ich ohne Gott mache, weil ich meine, das irgendwie selber auf die Reihe zu kriegen. Wenn Jesus hier recht hat im Johannes 15, dann kann ich nichts machen, ohne dass er dabei ist. Dann werde ich mein Leben nicht auf die Reihe kriegen, wenn er sich irgendwann zurückziehen sollte daraus. Dann kriege ich mein Leben nicht auf die Reihe, wenn ich mich langfristig von ihm zurückziehe. Dann wird es nicht möglich sein, sondern ich bin in einer Abhängigkeit zu ihm. Und das ist auch eine Sache, die ich feststelle, dass in Zeiten, wo ich wenig bete und mich wenig um Jesus drehe, überhaupt nicht mal an ihn denke, vielleicht nicht mal in den Gottesdienst gehe oder nur aus beruflichen Gründen in den Gottesdienst gehe, weil ich ja muss. Das sind die Zeiten, wo irgendwo in meinem Leben es anfängt zu brennen. Und das sind die Zeiten, wo es mir in anderen Bereichen, wo ich eigentlich dachte, es im Griff zu haben, wo es auch auf einmal schwierig wird und wo ich so merke, der Segen Gottes ist nicht mehr so da, wie er da gewesen ist. Und ich für meinen Teil möchte nicht in manchen Bereichen meines Lebens wie ein hingegebener Jünger leben und beten, was das Zeug hält und abhängig sein von Gott und in anderen Bereichen sowas wie so einen praktischen Atheismus leben und Gott außen vor lassen, sondern ich möchte jemand sein, der glaubt, dass das, was Jesus da gesagt hat, wirklich wörtlich zu nehmen ist und dass ich nichts kann aus mir selbst heraus und dass für alles, was ich im Leben unternehme, ich die Hilfe Gottes brauche und wirklich brauche, darauf angewiesen bin. Und ich wünschte mir eigentlich total, dass es nicht nur bei mir so wäre, sondern dass es flächendeckend vielleicht mal so wird bei uns Gotteskindern, dass wir diesen praktischen Atheismus nicht mehr haben, dass wir nicht unser Leben einteilen. Und die Konsequenz ist dann ja auch meistens, dass wir auf lange Sicht nur noch die Dinge machen, von denen wir meinen, dass wir es selber auf die Reihe kriegen und die Dinge Gottes nicht mehr machen. Und ich möchte nicht, dass das bei uns so ist, und es wäre echt mein Traum, für dass wir diese Trennung aufheben und dass wir sagen, hey, das ganze Leben funktioniert nur, wenn man es von Christus aus denkt. Das ganze Leben funktioniert nur, wenn immer wieder Gottes Erlösung da ist, wenn immer wieder Vergebung da ist, wenn die Kraft des Heiligen Geistes da ist, dann funktioniert das Leben wirklich. Und wenn das nicht mehr da ist, wird das Leben irgendwie komisch, weltlich, schal, fehlt irgendwie einfach etwas dabei und ist dieser Segen nicht mehr da. Und ich weiß selber nicht, wie man da ganz hinkommt. Also ich glaube, ich bin auf dem Weg, aber halt auch irgendwie immer wieder mal so ein bisschen schwankend. Aber ich hoffe irgendwie, dass das so ein Gedankenanschlussstoß ist, irgendwie für einige von euch, und dass es euch was gibt und ihr darüber nachdenkt, ob es vielleicht nicht auch in eurem Leben so eine Teilung gibt und ob es nicht gut wäre, zu Jesus zurückzukommen und zu sagen, ja, es ist wirklich, ich kann nichts ohne dich und ich will nur noch mit dir. Das Kuriose ist, diesen zweiten Teil der Predigt, den halte ich nicht zum ersten Mal. Den habe ich letzten Freitag auf einer Hochzeit schon gepredigt. Und ich war in Celle, Gerd und Ilone haben da geheiratet. Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch Gerd, der ist Regioleiter da in der Region Nord. Und ich habe da auf der Bühne gestanden und gepredigt. Und so beim Predigen merkte ich so irgendwie, dass Gott mir so auf die Schulter klopft. Und ich merkte mir, das ist nicht nur so fürs Brautpaar und die paar Leute, die da sind, sondern dass es eben auch was für mich ist. Und dass es eigentlich ein wichtiges Thema ist, sich mal darüber zu unterhalten, nicht das Leben einzuteilen, sondern zu sagen, ich nehme alles aus Gottes Hand, egal wo ich lebe, egal wie möglich es mir scheint. Ich will einfach, dass Gott dabei ist. Und ich will es im Gebet leben. Und ich will nichts tun, wo nicht Gott sein Okay zu gibt und wo nicht irgendwie eine göttliche Stempel drauf ist in Form von Gottes Segen. Ich will nichts aus mir allein heraus tun. Amen. Halleluja. Band kann schon mal gerne auf die Bühne kommen. Ich würde gerne noch eben beten. Halleluja. Herr Jesus, ich vermute, dass wenn man über solche Verse predigt, die damals schwierig waren für den Verstand, dass man dann auch irgendwie Sachen sagt, die heute schwierig sind für den Verstand. Gott, und so bete ich, Heiliger Geist, dass du das, was ich gesagt habe, sortierst in allen Köpfen, dass du das rausnimmst, was von mir war, und dass du das verstärkst, was von dir war. Vater, und ich bete, dass du uns hilfst, so in einer Liebesbeziehung zu dir zu sein, dass wir nicht auf unseren Verstand zu sehr angewiesen sind, sondern dass wir auch andere Möglichkeiten haben, dich zu ergreifen und zu erkennen. Herr, ich finde, Deutschland ist so kopflastig, Herr. Irgendwie auch alles, was wir an Theologie hervorgebracht haben, ist so kopflastig. Gott, und ich bete irgendwie, dass wir es schaffen, wenigstens wir Jesus-Freaks und Freunde, auf eine andere Ebene mit dir zu kommen und dich von Herz zu Herz zu kennen. Gott, ich bitte dich, dass wir nicht als Menschen bekannt werden, die Gott verstanden haben, sondern ich bitte dich, dass wir als Freunde Gottes bekannt werden. Jesus, ich bitte dich, dass über jeden von uns das gesagt werden kann, er und sie ist ein Freund Gottes. Jesus, danke, dass du unser Freund sein willst, Herr, und ich sage, ich komme in mein Leben, sei mein Freund. Ich will dein Freund sein, Herr. Amen.